Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Was wäre Oberösterreich ohne seine Musik und vor allem ohne seine Chöre? Auf dieses Kulturgut schaut nun Sebastian Aigner, der Präsident des Chorverbands Oberösterreich. Wir sprechen heute über Musik, die bewegt, eine beschwingte Karriere und über Privates. Herr Aigner, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch von mir. Freut mich, dass ich da bin.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Sehr gern.
Das freut mich. Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
So waschecht, ja, geboren, aufgewachsen, zwar dann kurz in Wien gewesen, aber wieder retour gekommen. Da hat's mich einfach wieder hergezogen, ja.
Wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
Nee, ich bin eins von vier Kindern, wobei meine jüngste Schwester deutlich jünger ist. Also bin ich eigentlich mit zwei Geschwistern aufgewachsen in Timmelkamm in Vöcklabruck, dann in die Unterstufe gegangen und dann für die Oberstufe nach Linz gewechselt, ins Musikgymnasium. Und ja, Musik hat, weil das ja auch natürlich heute Thema ist, schon immer eine Rolle gespielt. Also begonnen mit 6 Jahren mit Violine, dann Schlagwerk dazugekommen. Und dann auch in der Blaskapelle in Vöcklabruck zu spielen begonnen und da hat sich dann entwickelt weiter, genau.
Die Violine als erstes Instrument ist schon sehr gewagt. Ich dachte, man beginnt mit dem Glockenspiel und der Blockflöte.
Naja, die Blockflöte war in der Volksschule, in der Musikvolksschule in Timmelkamm mit von der Partie, aber in der Musikschule sozusagen habe ich mit der Geige begonnen, genau. Das hat sich damals einfach so ergeben mit 6 Jahren. Ich wollte früher Orgel lernen. Da habe ich aber das hat irgendwie nicht so geklappt, vor allem mit 4 Jahren wäre ein bisschen zu früh gewesen. Und dann mit 6 Jahren Geige und mit 8 Jahren Schlagwerk sind dann noch andere Instrumente später dazugekommen, ja.
Nenn uns die doch gleich mal. Was spielst du alles für Instrumente?
Also professionell habe ich Schlagwerk gelernt, studiert auch und gespielt, auch quer durch die Orchester in Österreich. Ich habe Violine und Viola gelernt und spiele das auch da und dort. Auch jetzt greife ich noch manchmal zur Geige. Dann natürlich Klavier, gehört sowieso auch dazu. Gesang war auch ein Teil und jetzt mit meinem ältesten Sohnemann ein bisschen Horn gelernt.
Und es gibt noch viele mehr.
Ja, also Instrumente kann man sehr viele lernen, gibt es genug, ja.
Du hast an der Musikuni in Linz studiert?
Genau, an der Bruckner Uni in Linz habe ich den Bachelor gemacht in Schlagwerk, Konzertfach und dann auch noch Dirigieren. Ein Studium gemacht bei Ingo Ingensand. In Linz und dann nach dem Bachelor bin ich nach Wien gegangen, weil dort auch natürlich eine deutlich größere Anzahl an Orchestern existiert, die dort spielt und das Studium einfach auch noch einmal was Neues zu lernen, zu sehen und habe dort dann Konzertfach und Master of Arts Education, also Kunstvermittlung studiert, ja.
Bist du jetzt Musiker oder Dirigent oder Sänger?
Seit wann ist ein Dirigent oder Sänger kein Musiker? Na, also ich bezeichne mich mittlerweile als Künstler. Weil ich mehrere Sachen einfach abdecke, ja, vom Orchestermusiker beginnend, über den Dirigent, Chorleiter und Sänger, also ich bin kein Solosänger, ich bin Chorsänger, da und dort sehr gerne, aber dadurch, dass ich mehr jetzt leite, ist das immer ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten, ja.
Kommen wir nochmal zu deiner Musikerkarriere. Du warst an der Staatsoper, spieltest bei den Philharmonikern, beim Radiosymphonieorchester, beim Brucknerorchester und vielen weiteren. Wie stellen wir uns das vor? Du gehst dahin, setzt dich hin und spielst.
Naja, quasi. Also in der Staatsoper ist es schon so, nachdem das ein Repertoirebetrieb ist, gibt es für viele Produktionen keine Proben. Das heißt, man holt sich die Noten, holt sich Aufnahmen, bereitet sich das selber zu Hause vor, geht da hinein und spielt den Abenddienst mit den anderen. Das erfordert natürlich ja viel Können, viel Mut auch, ja, weil das ist nicht so ohne, wenn man nicht die Zeit hat zu proben, sondern wenn das einfach direkt gleich die Aufführung ist mit einem Dirigenten, mit dem man vielleicht noch nie gespielt hat, in der Abfolge auch mit der Bühne gemeinsam. Also das ist schon ein sehr spannender Job dann, den man da hat und auch sehr fordernd und nervenaufreibend bis zum gewissen Grad. Da muss man schon umgehen können damit, ja.
Und ist es nicht auch schwierig, immer wieder ein anderes Orchester? Weil jedes ist doch sehr unterschiedlich, glaube ich.
Genau, das ist gerade am Beginn, wenn man anfängt zu spielen, ist das drauf einstellen schon eine Schwierigkeit. Man lernt aber dadurch auch sehr viel Flexibilität, ja, im Umgang mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Mit dem, dass man sich auf den Klang einstellt. Jetzt, da ich sehr viel in Wien gespielt habe, gibt ja den traditionellen Wiener Klang quasi bei den Wiener Philharmonikern. Wenn man aber jetzt zu den Tonkünstlern oder dann zum RSO wechselt, die doch einen ganz anderen Klang haben und andere Herausforderungen, ist es schon jetzt mal ein neues Einstellen drauf. Aber es kommt ja mit der Zeit die Routine und dadurch wird es einfacher.
Wie viele Stunden pro Tag hast du da gespielt und geübt?
Puh, ja, so genauer kann man das natürlich nicht sagen, weil es immer darauf ankommt, was sonst alles zu tun ist. Aber zu den quasi reinen Studienzeiten, wo relativ wenig rundherum war, waren es schon 6 bis 8 Stunden am Tag üben. Und dann natürlich noch Studium nebenbei, also da und dort Vorlesungen. Und ja, wenn jetzt mehr zum Spielen war, ist das natürlich weniger gewesen. Der Tag hat nur eine gewisse Anzahl an Stunden.
Warst du auch international unterwegs am Schlagzeug mit den verschiedensten Instrumenten und Orchestern?
Also mit den Orchestern, ja. Wir waren vor allem philharmonisch, war ich öfter auf Tour, auch mit der Staatsoper. War zum Beispiel Staatsopern-Tour nach Japan, da waren wir über einen Monat in Japan. Oder philharmonisch natürlich viel in den USA, quer durch Europa, auch Asien und auch mit anderen Orchestern und Ensembles. Also es ist mit Ausnahme von Südamerika fast noch kein Kontinent nicht bespielt worden, so wenn man es so will, ja.
Aber das sind doch die schönsten Botschafter, die musikalischen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also was will man mehr? Wir haben in Österreich das Glück, dass wir wirklich hier eine tolle Musiklandschaft haben und das ist auch ganz wichtig und dafür setze ich mich auch ein, dass das auch so bleiben kann, ja, dass wir von der breiten Kultur quasi, von der Volksmusik bis hin eben zu den besten Orchestern weltweit alles da haben und diese Möglichkeiten auch haben können. Und auch einfach die Kunst, die wir in Österreich haben, die da entstanden ist. Oberösterreich-Bruckner zum Beispiel war voriges Jahr Thema und ist ein, wenn man so will, Exportschlager. Und da bleibt es auch. Und das ist wunderbar, das auch weiterführen zu können, ja.
Wann hast du dann die Seite gewechselt? Also quasi aus dem Orchestergraben ans Dirigentenpult.
Die Seite gewechselt. Das klingt so, als ob wir Gegenspieler wären, ja. Ich sehe das schon so, dass wir gemeinsam Musik machen, gemeinsam musizieren. Es braucht natürlich bei einem salopp formuliert Haufen Menschen jemanden, der den Takt vorgibt, ja. Wenn da einfach, sei das jetzt eine Strauß-Tondichtung, ja, wenn da 80, 90, 100 Leute sitzen, dann muss das irgendwie zusammengeführt werden. Und mich hat das eigentlich schon sehr bald fasziniert und deswegen habe ich ja mit 17 dann das Studium auch neben Schlagwerk noch dirigieren begonnen, weil es mir einfach wichtig war, das zusammenzuführen, ja, meine musikalischen Ideen mit anderen gemeinsam zu verwirklichen und dann etwas auf die Bühne zu bringen, etwas auszusagen und da gemeinsam zu arbeiten.
Wen hast du denn schon dirigiert? Sagt man das so, wen? Oder mit wem hast du denn schon dirigiert?
Ja, die Liste ist jetzt natürlich noch nicht so lang, weil vor allem mein Fokus auf dem Schlagwerk war lange Zeit und ich glaube, die Liste an den Orchestern, mit denen ich gespielt habe und wo ich wirklich über 10 Jahre im professionellen Bereich tätig war, da war nicht so viel Zeit, nebenbei dann noch eine Dirigierkarriere auch aufzubauen. Also ich habe jetzt mit der Philharmonie Salzburg oder mit den Bad Reichenhallern Philharmonikern, wo ich auch regelmäßig Gast bin aktuell, dann sehr viel, das habe ich früher gemacht im Musikgymnasium. Also ich glaube, ich habe 7 Jahre ungefähr das Orchester im Musikgymnasium einstudiert für die unterschiedlichen Projekte und da auch dirigiert. Da haben wir auch ein schönes Konzert dann im Brucknerhaus einmal gehabt oder in den unterschiedlichen Orten in Linz. Ich habe Bühnenorchester vom RSO Wien einmal dirigiert und natürlich dann diverse Ensembles wie das Ensemble 16er Blech, mein eigenes Ensemble Lars oder dann auch Chöre im Wettmet-Chor in Wien oder einen Kirchenchor in Vöcklabruck habe ich geleitet und jetzt auch meinen Projektchor.
Was ist dir denn lieber, selbst zu spielen, zu dirigieren oder zu singen?
Also eine gute Mischung aus allem ist immer super, aber es hat sich jetzt schon ein bisschen entwickelt, mehr in Richtung Dirigieren. Das muss ich offen und ehrlich zugeben, es ist einfach, die Möglichkeiten, die man hat, sind einfach dann doch noch einmal größer und es ist spannend, wirklich musikalisch aktiv gemeinsam noch einmal mehr in dem kompletten Geschehen drinnen zu sein, wenn man natürlich als Schlagwerker in der Oper ein kleiner Teil immer weit hinten ist, ist es vorne am Dirigentenpult dann schon noch einmal was anderes, da anders mitzuwirken und die Möglichkeiten auch auszuloten, gemeinsam da einen tollen Klang zu erzeugen und das Publikum mitzureißen, ja.
Du bist ja auch dann trotzdem kreativer oder kannst dir vorgeben, wie du dir das wünschen würdest, dass die anderen das spielen, als wie dass du selber das spielst, was dir vorgegeben ist.
Ja, grundsätzlich gehe ich ja mal als Musiker davon aus, dass sich jeder Musiker mit den Dingen auseinandersetzt und da reingeht und seine eigene Vorstellung hat. Und das ist auch das Schöne, finde ich, wenn man da jetzt vorne steht, dass man diese Vorstellungen gemeinsam mit der eigenen verschmelzen kann zu einem gemeinsamen Ganzen, das dann dem Publikum einfach auch wirklich was mitgibt, ja, dass das Publikum dann beseelt, beglückt hinausgeht. Und natürlich ist man deutlich kreativer, weil man viel mehr an der Programmauswahl da und dort teilhaben kann und weil man auch mit dem Publikum direkt sprechen kann. Also das mache ich ja auch manchmal bei meinen Konzerten, dass ich mich dann einfach umdrehe und auch die Moderation übernehme quasi.
Du hast bei den internationalen Opern-Dirigierwettbewerben teilgenommen. Mhm. Wie können wir uns das denn vorstellen?
Ja, das war in Stara Zagora, also in Bulgarien. Da gab es die Anmeldung und dann stand dabei, welche Werke sozusagen vorzubereiten sind. Also das war die Tosca, die Zauberflöte und Rigoletto. Also ja, innerhalb von ein paar mehreren Wochen quasi diese Opern so weit lernen, dass man sie dann auch dort machen kann. Und in der ersten Runde war es eine Viertelstunde Probenarbeit Zauberflöte und eine Viertelstunde Rigoletto-Durchlauf, also Generalprobe. Man stellt sich hin und macht einfach eine Viertelstunde mit einem Orchester, das man nicht kennt, mit Oper, komplett alles in Szene und so weiter. In der zweiten Runde wurde das dann auf eine halbe Stunde quasi erweitert, die Tosca dann. Das war schon ein sehr spannendes Erlebnis, da eben in dieser kurzen Zeit diese unterschiedlichen Werke einfach zu dirigieren, zu proben, zu erarbeiten. Und ja, es hat eigentlich das Feuer noch mehr entfacht.
Aber du bist bis ins Halbfinale gekommen.
Ja, genau. Genau. Unter den letzten quasi fast, also unter den letzten dabei im Halbfinale. Das war schon sehr spannend, gleich auf Anhieb. Erster Wettbewerb und genau.
Jetzt bist du seit November des Vorjahres der Präsident des Chorverbands Oberösterreich. Was sind deine Aufgaben? Was machst du in deiner Funktion?
Genau, als Chorverbandspräsident ist es meine Aufgabe, natürlich die unterschiedlichen Interessen im Chorverband intern zu vertreten, aber auch nach extern. Also es ist gewissermaßen eine zweigeteilte Aufgabe. Wir haben ja die Chöre, die bei uns Mitglied sind und die unterschiedliche Benefits genießen, für die wir die natürlich auch organisieren müssen, seien das jetzt Fortbildungen, seien das unterschiedliche Veranstaltungen, die wir bereitstellen, wo wir auch mit unterschiedlichen PartnerInnen kommunizieren, Bildungsdirektion, Land Oberösterreich, Stadt Wels, unterschiedlichste Partner, die wir hier haben, ja, wo auch eben diese Veranstaltungen stattfinden. Jetzt planen wir gerade mit dem Brucknerhaus gemeinsam unser 25-Jahr-Jubiläum, das im Oktober stattfinden wird. Das ist einmal die eine Aufgabe, also für unsere Chöre sozusagen die Goodies und Benefits bereitzustellen und für sie da zu sein, eine Servicestelle quasi. Und andererseits aber sehe ich mich schon in der Funktion einer Lobbying-Arbeit, weil der Chorverband ja auch dafür da ist, um für das Chorsingen einzutreten, um für die Musik, um das Musikmachen einzutreten, um da eben auch ein Bewusstsein zu schaffen bei den Menschen in der Politik, bei den GeldgeberInnen und Sponsoren, dass wir hier einfach auch diese Wichtigkeit vom Chorsingen auch präsentieren können.
Wie viele Chöre gibt es jetzt eigentlich in Oberösterreich?
Also wie viele Chöre, das ist eine Frage, die kann ich so nicht beantworten, denn es gibt immer wieder mal Chöre, die da kommen und wieder gehen. Es gibt viele Schulchöre, die wir auch so nicht bei uns im Chorverband direkt drinnen haben, weil das sind manchmal Klassenchöre, das passiert, entsteht und verschwindet wieder. Wir im Chorverband haben aber über 200 Chöre als Mitgliedschöre bei uns mit annähernd 6000 SängerInnen, die wir hier vertreten.
Und die in allen Richtungen der Musik zu Hause sind, nehme ich an.
Ja, ganz richtig. Also von Volksmusik über den klassischen Chorgesang, die Hochkultur quasi, wenn man das so bezeichnen will, bis hin zu Pop, Rock, Jugendchor, Männerchor, Frauenchor, gemischter Chor, alles querbeet sozusagen ist da dabei, ja.
In welchem Chor singst du selbst mit?
Aktuell singe ich in keinem Chor, aber ich war in Linz im Musikgymnasium eben im Mozartchor, hatte damals noch geheißen, jetzt ist es ja der Sulzerchor, dann im Jeunessechor in Linz, in Wien im Singverein, Concentus Vocalis, also ja, schon ein paar dabei gewesen.
Wie viele Oktaven umfasst denn deine Stimme?
Puh, das kommt auf die Tagesverfassung drauf an, aber circa 2,5.
Das heißt, dein Brotberuf ist das Künstlersein, Musiker, Dirigent und Sänger.
Na, der Brotberuf ist eigentlich Musikschullehrer.
Okay.
Genau, ich bin als Schlagwerklehrer in der Musikschule im Landesmusikschulwesen Oberösterreich im Bezirk Braunau tätig aktuell. Und das ist quasi der Brotberuf und das Freischaffende ist dann noch nebenbei zusätzlich, das ist Teilzeit und Teilzeit quasi, wenn man so will, Wobei natürlich freischaffend und Teilzeit ist immer so eine Frage. Also arbeitet man immer mehr als eigentlich, ja, woanders. Das gehört aber dazu und das macht aber auch Spaß, diese Mischung eben.
Gibt es so einen Auftritt, egal jetzt auf welcher Seite oder in welcher Funktion, der dir ewig in Erinnerung bleiben wird?
Ach, ja, da gibt's wahrscheinlich ein paar mehr Sachen. Also mich fasziniert ja Oper sehr, seitdem ich eben in Wien musiziere. Und wir haben zum Beispiel mit Maris Jansons bei den Festspielen gespielt. Das war einfach so ein toller Dirigent, mit ihm da zu arbeiten. Es gibt viel mehr, ja. Es ist genauso Nelsons Mös, Dudamel ist auch so ein Charakter, ja. Da haben wir in Mexico City vor 10.000 Menschen gespielt, ja. Das sind schon so Momente, wo man da auf der Bühne steht und wenn dann der Funke überspringt und da einfach wer charismatischer vorn steht und das mitreißt und mitmacht, das, also da könnte man wahrscheinlich viele aufzählen, die so prägend sind. Ein Punkt für mich, der eigentlich so als Startschuss überhaupt für wirklich das Wollen als Profimusiker war ich gerade 15, im Musikgymnasium in Linz, das erste Konzert, das war mein erstes quasi professionelles Konzert, die E-Moll von Bruckner, die ist einfach so ein tolles Werk, wo man so lang a cappella singt, achtstimmig, ja, es ist irre, wie sich das aufbaut. Und das war mein erstes quasi Chorkonzert, da gleich im Alten Dom in Linz um die Ecke. Und das war schon ein sehr prägendes Erlebnis, das mich dazu gebracht hat, das auch professionell machen zu wollen, ja.
Was wäre für dich denn eine Welt ohne Musik?
Unvorstellbar. Das geht einfach nicht. Musik ist so etwas Ursächliches, Menschliches, das brauchen wir fast wie die Luft zum Atmen, um Musik und Kunst einfach um uns auszudrücken, um miteinander zu kommunizieren, um Gemeinschaft leben zu können und miteinander einfach auch ein positives Umfeld zu schaffen. Und wir brauchen das, finde ich, schon auch für unsere Psyche als ganz wichtigen, fundamentalen Punkt in unserem Sein als Menschheit.
Hast du jetzt einen Lieblingssänger, Lieblingsband, Lieblingskünstler?
Ich glaube, diese Zeiten sind ein bisschen vorbei, wo es den einen oder die eine gibt. Queen war für mich früher wirklich eine der coolsten Bands überhaupt, aber da ist einiges dazugekommen. Natürlich gibt es ein paar DirigentInnen, ein paar SängerInnen, Orchester, mit denen ich einfach wahnsinnig gern musizieren will, wo es mich einfach freut. Aber ich glaube, jeder Mensch kann ein bisschen ein Vorbild sein. Immer wieder.
Musik ist für viele ja das Hobby, eben zum Beruf, zum Ausgleich. Du lebst dein Hobby, wenn man das so sagen kann. Gibt es noch andere Tätigkeiten, Hobbys, die du hast?
Ja, grundsätzlich schon, wenn es die Zeit zulässt. Also Wandern gehen zum Beispiel ist eines davon. Draußen in der Natur sein, ja, ich freue mich immer wieder. In der Nähe vom Attersee wohne ich ja, wenn es im Sommer dann wieder schön ist und man kann schwimmen gehen. Jetzt im Winter ein bisschen mehr Skifahren. Also da gibt es schon eher den sportlichen Ausgleich, sage ich jetzt einmal. Da hat man früher ein bisschen so Angst davor gehabt, das zum Sagen, aber Computerspielen gehört auch dazu, ja. Also Spiele spielen überhaupt ist auch was, vor allem im familiären Umfeld, ja. Das ist ein netter Ausgleich, der immer wieder eingebaut werden muss und darf.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Ja, immer wieder. Grundsätzlich von Menschen, die man begegnet, durch die Aufgaben, die mir gestellt werden, die ich mir auch annehme, kommen immer wieder neue Dinge dazu. Ich möchte mich aber gerade ein bisschen körperlich auch neu betätigen, lerne da gerade den Handstand.
Wie weit bist du schon?
Naja.
Ohne Verletzungen.
Ja, ohne Verletzungen, ja, gegen die Wand geht schon, ohne Wand funktioniert noch nicht.
Hast du Vorbilder?
Vorbilder, ja, derer gibt es immer wieder einige, aber die wechseln auch. Je nachdem auch, wo ich mich hinbewege. Mein Leben ist ja nicht so gerade und geradlinig. Ich habe immer unterschiedliche Dinge und das ist auch irgendwie mein Weg. Und dementsprechend suche ich mir auch immer wieder neue Menschen, neue Ideen, neue Gedanken, die mir als Ziel, als Wegbegleiter quasi dienen. Ja. Konkret ein Vorbild gibt es nicht, derer sind es mehrere. Ja.
Woran glaubst du?
Puh, die Gretchenfrage. Also, ich bin römisch-katholisch erzogen. Das ist mir quasi auch in der DNA so mitgegeben worden. Ich glaube schon daran, ja, wenn ich das so sagen kann, ich glaube an die Wissenschaft, ja. Und für mich ist das aber kein Widerspruch. Ich glaube sehr wohl auch, dass es irgendwas gibt und was braucht, wo man einfach was hingeben kann. Und das soll jeder für sich auch selber entscheiden dürfen und können und sollen, wo das ist. Aber manchmal ist es einfach angenehm, wenn man was abgeben kann. Und manchmal ist auch die Musik genau der Punkt, wo man einfach was abgeben kann, wo man sich fallen lassen kann, wo man Sorgen und Alltagsdinge einfach auch einmal hergeben darf im Konzert oder eben auch im stillen Kämmerlein mit sich selber in Gedanken an was anderes, genau.
Hast du ein Lebensmotto?
Der Weg ist das Ziel, wenn man so will, ja. Also konkret habe ich mir darüber noch nie so Gedanken gemacht, aber es hat sich herauskristallisiert, dass mein Leben eben nicht so ein Ziel hat, wo es direkt hingeht. Ich glaube schon, dass ich Dinge zum Sagen habe und die will ich auch sagen und kundtun, aber vor allem, ich möchte einfach durch meinen Wunsch, Musik zu machen und zu gestalten, die Menschen bewegen und mitnehmen auf einen Weg, auf eine Reise. Und mein Weg ist die Reise.
Bist du jetzt einer, der ständig sich mit Musik umgibt? Also du stehst in der Früh auf und drehst das Radio an oder beim Handy die Musik den ganzen Tag Beschallung?
Nein. Es braucht gerade vor allem, so denke ich, wenn man mit Musik viel arbeitet, immer wieder auch diese Ruhezeiten. Ja, einfach die Phase, wo quasi nichts ist. Und das ist auch etwas, das ich sehr genieße. Ich war sehr gern in der Großstadt, aber die Ruhe am Land, die braucht es unbedingt auch, um eben auch einmal wieder Gedanken zu sortieren. Deswegen ist auch der Zugang in die Natur wichtig, das Wandern und so und das Draußensein, wo man einfach einmal mit sich selber, mit der Natur, die ja eh keine Ruhe an sich ist. Es kommt ja eh viele Geräusche, viele Inputs und das ist auch ein bisschen wie bei Gustav Mahler, möchte ich fast sagen, ja. Der auch die Ruhe gebraucht hat, um zu komponieren, also um kreativ sein zu können, aber auch eben trotzdem alles verarbeitet hat, was von außen irgendwo kommt. Und das sehe ich schon so. Also die vielen Eindrücke, die braucht es. Es braucht aber auch wieder die Ruhe, um das auch verarbeiten zu können, bearbeiten zu können und wieder mit neuer Energie rausgehen zu können.
Du hast es gerade angesprochen. Komponierst du auch?
Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe schon ein paar kleine Stücke geschrieben. Ich tue Arrangieren da und dort, ja. Also für mein Ensemble, für meinen Chor. Aber ja, so weit würde ich noch nicht gehen, dass ich wirklich größere Werke. Vielleicht braucht es noch ein bisschen, aber es sind Ideen da.
Sag niemals nie.
Nein, genau.
Man soll sich ja auch immer weiterentwickeln. Wo denkst du, wird sich die Musik hin weiterentwickeln? Also auch wenn ich jetzt an KI denke, wo ja Musik schnell einmal generiert ist, wo viele Künstler aufschreien, wie stehst du dazu?
Also KI ist natürlich ein großes Thema, das gerade in der Kunstbranche doch jetzt einschlägt, wo man ja früher geglaubt hat, na, wir werden nie ersetzt werden, das wird nie ein Problem sein bei uns. Technologie 4.0, also die Industrie 4.0, ja, da werden Arbeitsplätze wegfallen. Ich sehe das schon so, dass es sich einfach verändert und man darf sich einer gewissen Veränderung nicht verschließen, was aber nicht bedeutet, und davon bin ich überzeugt, dass der Mensch hier ersetzt werden wird, weil die Kreativität, die KI ist ja nicht per se kreativ. Sie nimmt nur Dinge, die schon vorhanden sind und baut das irgendwie nach Mustern, die sie erkennt, neu um und baut sie um. Und das, ja, muss man sagen, sehr toll. Und es ist wichtig, dass es da Regularien dafür geben muss, dass klar ersichtlich ist, dass es jetzt ein KI-Kunstwerk oder das ist eben wirklich was von wem selbst geschaffen. Aber, und das ist das große Aber, die KI kann uns als Menschen nie ersetzen im Zusammensein. In der Live-Performance ist es ein Riesenunterschied, ob da Menschen oben sitzen oder ob es nur aus der Konserve kommt. Und das macht im Gesamten etwas. Und gerade da in der Klassik, glaube ich, wird uns nie eine künstliche Intelligenz ersetzen in dem Live-Erlebnis. Und das ist das, was ja auch das Wichtige ist. Wir gehen ja nicht hin, um perfekt zu musizieren. Das war lange Zeit, glaube ich, schon so diese Idee, wir fabrizieren das auf eine CD und das muss perfekt sein. Und ich bin aber, und das habe ich vor allem durch die Laienchöre gelernt, vielmehr der Überzeugung, wir wollen was transportieren. Und das geht im Live-Event ganz anders natürlich noch einmal und das geht nur mit Menschen. Wir transportieren unsere Emotionen, unsere Auffassung, unsere Tagesverfassung, ja, die auch dann da und dort zu Fehlern führt. Das ist einfach so. Wir sind keine Maschinen und das ist genau der Vorteil und das Schöne daran. Und wir transportieren diese Emotionen und diese Kunst zu den Menschen. Das wird die KI nie können.
Also es ist der Chor oder das Orchester, das dich auch vielleicht einmal zu Tränen rührt.
Ja.
Im Saal.
Ja, genau. Zu Tränen und zu Freude, auch einmal, dass man auch einmal lachen kann drüber. Oder dass es, ja, dass man einfach auch bedrückt und rausgeht oder drüber nachdenkt, dass man neue Inputs hat, neue Themen, neue Ideen, die da kommen, einfach weil die Aufführung, obwohl man das Stück vielleicht sogar schon kennt, mit dem Orchester an dem Tag einfach anders ist. Andere Stimmung, anderer Tag, andere MusikerInnen, die auf der Bühne sitzen, eine andere Interpretation, das löst dann was aus, ja.
Und wenn man es von der professionellen Seite sieht, darf das eigentlich nicht, wenn ich jetzt auf Tour bin, sollte doch jedes Konzert gleich klingen, oder?
Wir versuchen natürlich auf der professionellen Seite, dass wir immer perfekt musizieren, dass wir den Notentext getreu musizieren, dass wir genau das, so wie es auch gemeinsam geprobt wurde, umzusetzen. Das ist natürlich das hehre Ziel. Aber das ist wie beim Abfahrtsrennläufer oder Slalomrennläufer, ja. Wenn die runterfahren, die werden nicht immer die perfekte Linie fahren können. Das geht gar nicht, ist gar nicht möglich. Und das ist schon auch das Spannende und Faszinierende, weil jeder Konzertsaal, gerade auf Tournee, jeder Konzertsaal schon einen Einfluss hat auf das, wie man spielt. Man sitzt anders, es klingt anders, es fühlt sich anders an. Das Publikum auch ist anders. Und das hat einen Einfluss. Da darf man aber nicht verwechseln, das hat mit der professionellen technischen Seite quasi nichts zu tun, aber der Output ist trotzdem jedes Mal ein anderer. Deswegen ist jedes Live-Erlebnis anders als eine CD-Aufnahme, die immer gleich klingt.
Wo willst du dich jetzt persönlich als Musiker oder als Künstler, wie du sagst, hinentwickeln? Gibt es da noch etwas, was du erreichen möchtest? Filmmusik und Co. zum Beispiel?
Ja, also Filmmusik war für mich in meiner Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit immer sehr spannend. Deswegen, ich wollte immer mal John Williams spielen oder mit ihm spielen. Das hat sich zwar noch nicht ergeben, aber wir haben Filmmusikaufnahmen mit den Philharmonikern für Mission Impossible gemacht. Da gibt es ja, ich glaube, im fünften Teil, wo es in der Oper spielt, das haben wir mit den Philharmonikern aufgenommen. Das war schon sehr spannend und sehr toll, wenn man sich da dann im Film hört. Ich bin offen für sehr vieles, weil ich denke, Musik und Kunst ist nicht nur geradlinig, ebenso wie auch mein Leben. Ich freue mich schon auf jedes Konzert, wo ich dirigieren kann, ja, das ist schon so ein Punkt, wo ich mich jetzt hinentwickeln kann, wo sich auch mein Leben in die Richtung bewegt und da sind jetzt die Konzerte gerade in Bad Reichenhall zum Beispiel, das ist schon toll, weil man da auch sehr viel Musik kennenlernt, die man sonst nie hört, das ist ja ein Kurorchester, ein klassisches quasi und da wird auch viel Musik aus den 50er, 60ern, 40ern gespielt, die sonst gar nicht mehr auf den Programmen stehen und ja, wer weiß, ich bin auch für Crossover-Projekte voll zu haben, weil ich es eben spannend finde, klassische Musik, Orchestermusik zu verbinden, zu verknüpfen und in die Breite zu bringen. Aber Oper ist ein Traum, ja.
Gibt es einen Promi oder eine Persönlichkeit, ob bereits verstorben oder noch am Leben, mit der du gerne einen Kaffee trinken würdest?
Ja, also Gustav Mahler wäre sehr, sehr spannend. Anton Bruckner mal zu erleben, das wäre auch super, ja. Man liest seine Briefe und bekommt das so mit, aber wie er wirklich wäre. Den Humor vom Joseph Haydn einmal live mitzubekommen, nicht nur über seine Musik quasi übertragen, sondern das wirklich mitzubekommen, wie der ist. Einen Igor Strawinsky, ja, seinen Wandel mitzubekommen, wenn ich da jetzt bei den klassischen Komponisten bleibe, sozusagen. Und dann gibt es natürlich aus den anderen Künsten auch da und dort Personen einfach einmal mit ihnen zu reden, da gibt's ein paar, ja.
Wie schaut's bei dir mit Social Media aus? Fluch oder Segen?
Ach, es kommt drauf an, um was es geht. Also, man weiß ja, ob der Blasen, die dort entstehen, und wenn es jetzt mein Vaterherz da mit hineinbezieht, dann ist es teilweise eher ein Fluch. Weil es halt schwierig ist, den Informationsfluss zu steuern, den Zugang zu steuern und aber gleichzeitig die Freiheit zu lassen, dass irgendwie, weil es gehört zum Leben dazu, es ist einfach ein Teil unseres Lebens schon, also man kann es nicht mehr ausschließen. Und das ist einfach schwierig, da diesen Umgang, weil es kein klassisches Medium mehr ist, damit irgendwie sinnvoll umzugehen. Und es treibt ja, wie wir wissen, auch da und dort leider negative Blüten. Andererseits ist es aber ein Segen, weil wir dadurch ganz viel leichter viele Menschen erreichen können, auch teilweise niederschwellig, was uns sonst nicht so leicht vonstatten gegangen wäre. Und gerade wenn ich jetzt nehme die klassische Musik aus dem Konzerthaus heraus, wo ja oft Berührungsängste herrschen, oder aus dem Opernhaus heraus, dadurch die Möglichkeiten hätte oder hat, ja, manche machen es eh schon, da einfach in die Breite zu gehen und wirklich diese Kunst auch den Menschen zur Verfügung zu stellen, auf eine ganz andere Art und Weise. Und das sollte man schon nutzen, ja.
Glaubst du, kennst du alle Musikrichtungen, die es so gibt bei uns oder auch auf der Welt?
Nein.
Du hast schon alles gehört?
Nein, nie und nimmer. Das geht sich nie im Leben aus. Das war, glaube ich, einmal über Bücher. Das ist ja in der Literatur auch so, quasi, dass in einem Jahr so viel Literatur geschrieben wird, dass man das einfach nicht lesen kann. Und so ist es ja bei der Musik im Prinzip auch. Es wird so viel Neues gemacht. Und wenn ich mich jetzt mit gewissen Musikrichtungen beschäftige, es geht nicht, weil jede Musikrichtung schon so groß und vielfältig ist, dass man da reinstürzen und reinfallen kann. Und sonst wird es ja auch keine Spezialensembles für alte Musik geben zum Beispiel, weil es da einfach so viel zum Entdecken gibt und zum Erleben gibt. Das ist gar nicht möglich, nein.
Du hast auch angesprochen, du spielst mit deinem Sohn. Gibt es die Hausmusik Aigner?
Da und dort ja, wenn wir zu den Anlässen zusammenkommen. Mein älterer Sohn ist zwar erst 10 Jahre, aber ist quasi ausgezogen, weil der ist bei den Wiener Sängerknaben und immer wieder auf Tournee und unterwegs und ist nur noch 1 bis 2 Mal im Monat zu Hause. Ja. Genau.
Und ist dann der Papa der strenge Dirigent oder Musikerkollege, der was nebenbei am Pult sitzt?
Ach, also gemeinsam musizieren, da habe ich mir es abgewöhnt, streng zu sein, weil es geht ums gemeinsame Musizieren, um den Spaß dabei. Also wir wollen da keine Performance machen, sondern es geht einfach nur ums gemeinsame Musizieren zu Hause. Wenn es ums Üben geht, dann bin ich schon der Lehrer und der strenge Papa. Ja, ich glaube, da würden sie sich manchmal lieber wen anderen wünschen, aber es ist halt oft so in Familien, wo die Eltern mit den Kindern, das ist nicht die leichteste Aufgabe beim Üben.
Zum Abschluss, Sebastian, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Ich wünsche mir viele spannende Begegnungen, viele neue Herausforderungen und Aufgaben, die auf mich zukommen, die auch immer da sind, musikalische Momente, ein tolles Miteinander und ja, ich habe da schon einmal so die Idee gehabt, einfach auch mit meinen Söhnen gemeinsam oder ja, gemeinsam zu musizieren, ich als Dirigent und der Große als Hornist oder Sänger, ja, dass man da einfach wirklich auch schöne Projekte machen können. Also in diese Richtung, das wäre toll, wenn sich da noch mehr entwickelt. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Sebastian Aigner, danke für das Interview und alles Gute.
Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.